herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor. Heute spreche ich mit Anke Drewicke, Leiterin Bereich Marketing und Vertrieb bei Kongstar.
Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich jetzt mit Anke Drewicke reden darf. Ich fange mal mit einer persönlichen Frage an. Und zwar hast du einiges gemacht. Du warst bei Jung von Matt, du warst bei Vodafone und dann hast du diese Tretfahrräder da Peloton nach vorne gebracht. Was treibt dich an? Was ist dein Geheimnis?
Dinge machen und umsetzen. Ich finde jede Theorie gut, solange sie umsetzbar ist und ich weiß irgendwie, für welches Problem das eine Lösung sein kann. Mich interessiert weder Brainfuck, mich interessiert auch kein Gequatsche. Ich bin tatsächlich jemand, der stark ist in der Umsetzung und damit genau richtig bei Kongstar und ohne da quasi den kompletten Funnel, also mit Marketing und Vertrieb. Und das ist tatsächlich ein großes Geschenk an dieser Rolle, die es gar nicht so oft gibt, leider, da draußen. Allein Marketing finde ich schon mittlerweile fast ein bisschen langweilig. Ich finde tatsächlich die Vertriebskomponente wirklich gut und habe nach wie vor beides im Herzen. Also insofern ideale Verbindung aus
beiden. Okay, und das heißt, du sorgst jetzt dafür, dass es neue Kunden gibt für Kongstar. Und da kommt schon gleich die zweite Frage. Das musst du mir mal erklären. Also es gibt zwei große Telcos in Deutschland und die haben, also der eine, der hat irgendwie eine Marke, die kennt man mit dem T. Und dann gibt's dieses komische Kongstar. Kapiert das eigentlich irgendjemand, dass das die gleiche Firma ist?
Ja, gute Frage. Immer weniger, um ehrlich zu sein. Wobei Kongstar mittlerweile gibt's uns seit 2007. Also wir sind eine mittlerweile elementare Größe im Markt, sind sehr konsistent, auch in der Markenführung, von ich großer Fan bin. Das ist immer viel Ego irgendwie, wenn du viel änderst. Das ist nicht immer gut für die Marke und dann halt auch nicht gut für die Recognition. So, und das hilft dir natürlich mittlerweile, ne? So, wir sind, wie gesagt, eine 100% Tochter der Telekom. Und früher hatten wir immer so einen Hinweis irgendwie da drin, als wir mit der Marke noch nicht so groß waren, diese typische D1, D2-Netz, den D1-D2-Netz-Hinweis, den du auch irgendwie von den anderen Telekommunikationsanbietern, dem Großen, gewohnt bist. Darauf verzichten wir mittlerweile. Zumindest Top- und Mid-Funnel. Lower-Funnel hilft das durchaus. Aber wir merken, dass in den jüngeren Generationen natürlich D1, D2 niemandem mehr was sagt, ne? So, und da sehen wir schon irgendwie, dass wir hinsichtlich Netzqualität und auch, oder Netzstabilität und Servicequalität durchaus mehr kommunizieren müssen, als wir das bislang irgendwie mit dem Hinweis von D1, D2 getan haben.
Weil im Prinzip kaufe ich doch, wenn ich einen Telefonvertrag habe, dann kaufe ich die Netzstabilität, also dass ich sicher in einem Netz bin. Und da gibt es eine Reihe von Indikatoren, dass eben damit T-Mobile eine Reihe von Zahlen, wo die bessere Werte haben.
Genau.
Das heißt, warum soll ich so blöd sein, T-Mobile, wenn ich es auch günstiger bekommen kann? Wie sieht denn diese Frage oder die Antwort auf die Frage aus? Oder ist das den meisten gar nicht bewusst?
Es gibt ein großes Bewusstsein, also insbesondere bei den Kongstar-KundInnen, die wissen das sehr genau, für was sie sich da entschieden haben. Bei den Nicht-KundInnen, beziehungsweise die beim Wettbewerb sind und die ich natürlich gerne erobern möchte, da ist tatsächlich das der Fall, dass sie es nicht wissen. So, und diese Hürde müssen wir überbrücken und da natürlich auch mit einer Kommunikation irgendwie, die halt irgendwie nicht ein Netzpremium oder die Netzqualität nach vorne stellt. Das bleibt der Telekom überlassen, aber trotzdem irgendwie diese Komponente irgendwie so zu kommunizieren, als dass sie durchkommen, das ist gar nicht so einfach.
Aber das war jetzt sehr geschickt formuliert, denn das ist ja genau das Spagat, was du hinkriegen musst.
Ja, ganz genau.
Okay.
Aber ehrlicherweise, funktioniert das gut über Funnel-Mechaniken, ne? Also ich würde niemals eine Netzkampagne machen als Kongstar, weil das falsch ist, weil wir nutzen das Netz der Telekom. Wir haben kein eigenes Netz. So, also insofern kann ich das auch gar nicht irgendwie, ohne einen Verbraucher da draußen zu verwirren. Aber Mid- und Lower-Funnel ist das natürlich ein Argument. Und da ist es dann so, dass wir das irgendwie so kommunizieren, als dass wir da auch der eigenen Familie nicht auf die Füße treten, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Mhm. Okay. Jetzt haben wir, oder du hast das den Bereich Acquisition, ja, neue Kunden gewinnen. Mhm. Wie geht ihr da vor? Mal eine ganz offene Frage. Was sind eure wichtigsten Kanäle, über die ihr neue Kunden gewinnt?
Ich fange mal von hinten nach vorne an, weil das erklärt es ein bisschen besser. Wir machen 70% unseres Umsatzes im Webshop, 30% im stationären Vertrieb, das heißt über Handelspartner. So, das bedingt auch unsere Media-Strategie. Natürlich plus etwas für die Marke zu tun. So, das heißt, wir sind in Performance irgendwie stark, was Lower Funnel anbetrifft, aber auch Mid Funnel, Search ist bei uns ein Riesenbereich tatsächlich. Und Upper Funnel, aber gerade was Reichweite, aber insbesondere was Wirksamkeit betrifft, setzen wir nach wie vor auch auf TV. Also auf Bewegtbild und Big Screen nenne ich das mittlerweile, weil TV ist immer so ein bisschen irreführend. Aber gerade Big Screen ist ein Top-Funnel-Treiber, auf den ich nicht verzichten kann und will.
Da ist ja, jetzt redet jeder immer über Connected TV und CTV, also CTV. Hast du damit Erfahrungen?
Ja, ist okay. Hm. Was soll ich dazu sagen? Ja. Hm. Also ist immer die Frage, für welches Ziel, ne? Also,
ja, wenn du eben, und jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage, wenn du eben Daten aus deinem eigenen CRM hast und die gezielt einsteuern kannst, und damit komme ich zu der Frage, wie weit nutzt du für die Neukundengewinnung schon gezielt auch die eigenen CRM-Daten oder wie schnell seid ihr da drin, dass du mir quasi oder deinem Unternehmen neue Kunden bringst und das Unternehmen merkt, naja, so dolle waren die jetzt auch nicht. Also wie ist das Thema Customer Value bei euch? Wie früh erkennt ihr, ob das wertvolle Kunden sind oder nicht, bevor sie irgendwie, weil das weißt du erst nach einer Weile.
Ja, so. Also erstmal ist es so, dass wir bei Kongsa das Glück haben, einen sehr geringen Churn zu haben. Also bist du einmal bei, also ich glaube, das ist irgendwie so das Wichtigste einmal vorausgeschickt, weil alles andere ohne dem geht's nicht. Was heißt, wir haben einen hohen NPS, der ist fast doppelt so hoch als der Kategorie NPS. Das heißt, wenn du erstmal bei Kongsa gibst, will ich keinen Grund mehr, uns zu verlassen. Insbesondere, wenn du so ein Preis-Leistungs-Angebot gesucht hast, weil es da draußen irgendwie nicht so viele gibt, die dann auch qualitativ irgendwie das Angebot leisten können, wie das, was wir anbieten. Und wir versuchen irgendwie schon möglichst viel, also ich sage das immer so ein bisschen irgendwie lapidar, wir sind hier nicht da für die schnelle Liebe, sondern wir sind hier für die echte Beziehung. Wir nehmen die Kundenbeziehung ernst. Und ich glaube, das ist eine echte, unique Position in der Preiskategorie, in der wir uns befinden. Weil das machen die anderen nicht. Also schnellen Kunden zu gewinnen, also ich will jetzt nicht sagen easy, ne? Das wird irgendwie auch immer schwerer. Aber den dann irgendwie auch langfristig irgendwie zu halten, sich echt Mühe mit denen zu geben, irgendwie um tatsächlich irgendwie da einen geringen irgendwie Churn auszuweisen, das ist die eigentliche Kunst, die ich finde. Das heißt, na, da ist ein Teil zumindest einer Frage schon mal beantwortet. Ich bin nichts im Neukundenmanagement, wenn CRM beziehungsweise Bestandskundenmanagement ist hinterher verkackt. Also muss man irgendwie ganz deutlich zu sagen, das muss ineinander laufen. Und das ist halt das, was super bei uns funktioniert. Irgendwie dadurch habe ich einen guten ROI damit. Wir wissen irgendwie sehr genau natürlich, wo unsere guten Kunden sitzen. Das heißt aber vor allem auch langfristige, nachhaltige Beziehungen, ne? Also je länger du bei uns bleibst, desto besser bist du als Kunde für mich. Und das führt zum Beispiel dann auch immer zu Maßnahmen, was wir sagen, alle Neukundenaktionen sind immer für Bestandskunden wirksam oder werden sogar vorher wirksam gemacht. Führt sogar dazu, wir haben Black Friday 3 Tage, 5 Tage vorher unseren Bestandskunden sagen, pass mal auf, die aktuelle Neukundenaktion, wir haben die für dich schon mal gebucht. So, das heißt, du nimmst damit im Grunde genommen jeden Churn vorweg. Deswegen sagte ich ja vorhin, es gibt keinen Grund, Kongsa zu verlassen, weil es gibt da draußen kein besseres Angebot. Kannst du lassen mit Black Friday, wenn du schon Kunde bei uns bist, weil bestes Angebot haben wir dir schon drauf gebucht. Vorher schon. Also antizipieren das quasi. Das musst du sauber durchrechnen, ne? Das ist jetzt, also jetzt keine Raketenwissenschaft, aber das ist eine enge Zusammenarbeit mit Commercial und Produktmarketing, die Produkte so zu stricken, dass du dir die im Bestand auch leisten kannst. Ne? Also wir hauen irgendwie keine Aktionen raus, wir machen keine schnelle Nummer, weil wir wissen, Das muss auch, wenn das bestandswirksam wird, dann müssen wir uns das auch leisten können. So, und jetzt nochmal ein letzter Punkt zu deiner Frage. Abgleichdaten, CRM, Acquisition. Die Kolleginnen waren lustigerweise auch mit einer Masterclass hier aus dem CRM. Wir bauen gerade eine CXP, in der wir dann über einen Cleanroom genau das machen können. Ich bin jetzt eine Mid-Segment-Marke mit einem entsprechenden Budget. Ich habe nichts zu verschenken, ne? Also nicht hinsichtlich Wirksamkeit, aber auch nicht hinsichtlich Reichweite. Ich muss darauf achten, dass die Kampagnen, die ich da draußen positioniere, dass die wirken und dass ich damit irgendwie nicht irgendwie wie immer gleichen Leute irgendwie bespiele und irgendwie am schlimmsten irgendwie halt bereits eigene Kunden, sondern dass ich irgendwie die da rausgenommen habe und natürlich, dass ich nicht irgendjemanden bei uns in der Familie, das ist überhaupt nicht mein Anspruch, auf den Füßen rumtrampel. Also irgendwie ist eine CXP natürlich irgendwie super, in der du dann einen Cleanroom aufbaust irgendwie und sicherstellen kannst, dass du die eigenen Kunden da irgendwie schon mal rausgenommen hast. Wir haben im Moment eine relevante Größe mittlerweile eine relevante Größe mit 7 Millionen Kunden. Das kann ich nicht mehr ignorieren und darüber baue ich halt Effizienz und kann die dann das verbleibende Budget wirksamer einsetzen für die echten New-Kunden.
Wenn du sagst, die Kundenbindung funktioniert sehr, sehr gut und wenn ich erstmal bei euch bin, dann bleibe ich auch dabei. Mhm. Das hat ja eigentlich wenig mit dem CRM-System zu tun, so sehr ich auch CRM-Systeme liebe, sondern vielmehr damit, dass die Produktqualität stimmt, grundsätzlich ja, aber auch, dass wenn ich mal, weil bei euch hänge ich ja drin in dem Vertrag und wenn ich keine Beschwerden habe, gibt's keinen Grund. Wie geht ihr daran? Also Produkt scheint zu stimmen und wie geht ihr an das Thema Service ran? Das heißt also Serviceverfügbarkeit, ihr müsst ja auch recht effizient arbeiten als Low-Cost Unternehmen, recht effizient arbeiten. Wie sind da eure Erfahrungen? Einfach wenig Supportanfragen produzieren oder die Supportanfragen wunderbar abfrühstücken?
Beides. Also Produkt so bauen, als dass du keine Fragen mehr hast. Also idealerweise, natürlich habe ich ein höheres Volumen, wenn ich eine Kampagne draußen habe. Logischerweise. Aber idealerweise hast du niemanden, der anruft, weil das Produkt selbsterklärend ist. Das ist unser Anspruch. Und das ist auch, also da kommen wir her, ne? Also Mobilfunk so einfach wie Fast Food. Irgendwie damit sind wir 2007 gestartet. Auch wenn wir jetzt irgendwie sagen, irgendwie Fairness, Partnerschaft, wir heben das nochmal auf ein anderes Level. Nichtsdestotrotz, irgendwie die Servicequalität, die wir jetzt hinzuaddieren, die darf nicht die Produktqualität kompensieren, sondern ich will das komplementär nebeneinander setzen, um wie gesagt insgesamt ein vernünftiges Erlebnis zu schaffen. Baue kein Tralafitti drumherum, mache dir das sehr einfach und sehr klar, kannst das sehr schnell abschließen, mit möglichst wenig Hürden und Barrieren. Wenn du bei mir anrufst oder bei Kongstar anrufst, dann habe ich vorher was falsch gemacht.
Okay, sehr gut.
Und sollte das anders sein, dann lösen wir das zusammen, ne? Aber dann kannst du dich, genau. Aber auch da wieder Effizienz auf der einen Seite da, wo sie richtig ist, um irgendwie dann die verbleibenden Kapazitäten irgendwie besser in die Wirksamkeit zu setzen. Und das gilt auch im Service, dann die wirklichen Anfragen auch vernünftig zu bearbeiten.
Okay, aber jetzt sehe ich auch das Leuchten in deine Augen. Das heißt, es macht Spaß, Menschen in diese, in diese Firma auch oder in diese Verträge auch reinzubringen, weil du das Gefühl hast, da verkaufe ich was, das kann ich auch persönlich verkaufen, weil ja stehe ich total dahinter, weil es dahinter auch gut funktioniert.
Ja, letztes Erlebnis gestern Abend, ich war bei einem CMO-Dinner, sitzt neben mir irgendwie Katrin von Nivea, die sagt irgendwie ganz ehrlich, ich hatte neulich irgendwie, mein Vater hat einen Kongstar-Vertrag, irgendwie das haben wir, weil das, wie gesagt, wir sind in diesem Preis-Leistungs-Segment, wir werden immer als sehr junge Marke wahrgenommen, aber durch den Preis sind wir natürlich auch attraktiv für andere Zielgruppen. Problem irgendwie mit meinem Vater. Und ganz ehrlich, ich hätte das nicht gedacht. Irgendwie bei einem Produkt in dem Segment, diese Bombenservice-Qualität. Ich habe irgendwie da angerufen, die waren sehr empathisch, die haben das sofort gelöst. Irgendwie mein Vater saß in der Karibik auf dem Kreuzfahrtschiff, irgendwie ich hier in Deutschland. Und wir haben das zusammen mit dem Service irgendwie hinbekommen. So. Was anderes würde ich ehrlicherweise auch nicht machen. Also ich verkaufe keinen Mist. Ich kriege irgendwie mit Marketing nichts vergoldet. Irgendwie was Shit ist. Irgendwie das mache ich einfach nicht. Also insofern ist das schon wichtig und ist Voraussetzung.
Wie schätzt du, weil wir hatten vorhin auf dem Weg hierher kurz über das Thema KI gesprochen.
Ja.
Wie schätzt du da die Rolle von KI als dein sozusagen Vertriebsassistent ein? Das heißt, die Systeme werden gefüttert, werden gefragt, was ist denn ein guter Telefonanbieter und so weiter.
Ja.
Gehst du da schon strukturiert dran, dass du sagst, ich fütter die mal bewusst mit Informationen und wenn ja, wie?
Also wir haben einen großen Search-Anteil, ne? Also wie gesagt, einfach dadurch, dass wir 70% Umsatz am Webshop machen. So, und damit ist klar, wenn ich einen großen Search-Anteil habe, ne, dann habe ich auch einen großen Anteil daran, den Algorithmus entsprechend irgendwie so zu füttern, als dass dann da unten Kongstar da rausfällt. So, und ja, da sind wir dran. So.
Mhm. Also an dem neuen Thema, das heißt also jetzt eben die LLMs zu füttern, mit Informationen zu füttern, wo ihr in Reddit beispielsweise schon drin seid oder euch das erstmal beobachtet, wie das da läuft.
Ganz genau.
Ich habe jetzt in einem Vortrag, wo war das, bei FIP gehört? Nee, das war Westermeier. Und zwar die FAZ hat irgendein Bewertungsportal von Produkten und da sei es wohl am besten, wenn man da reinkommt. Also wir sind alle dabei, Erfahrungen zu sammeln.
Ja, was ich aber gut finde an dem Beitrag, gerade wenn ich FAZ höre, freue ich mich, ne? Wenn ich die Zeit höre, freue ich mich, weil wir sind halt weg irgendwie von dieser Performance-Shit-Show und orientieren uns wieder stärker in Richtung Wirksamkeit. Und mich freut das irgendwie sehr, dass irgendwie gerade irgendwie Portale, die für unabhängigen Journalismus irgendwie da draußen stehen und Paragraph 5 Pressefreiheitsgesetz irgendwie die denen befolgen, dass die wieder eine höhere Relevanz irgendwie bekommen oder eine höhere Relevanz bekommen als irgendwie die Shitshow mit, keine Ahnung, mega Reichweite, aber geringer Wirksamkeit. Also insofern, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich weiß, warum und ich befürworte das ja.
Quellenreputation wird eine ganz starke Rolle spielen. Das heißt also auch, du hast ja auch PR mit im Jobtitel. Das heißt also.
Also nee, habe ich tatsächlich nicht. Irgendwie kleine Korrektur. Genau, Communications, irgendwie könnte man denken, es ist klassisch Marketing und Vertrieb. Aber natürlich arbeiten wir mit PR und Sponsoring zusammen. Also St. Pauli Engagement, Riesenreichweite, ne? Also das muss alles ineinander passen. Bin großer Fan von funnelübergreifender Kommunikation, von Customer Journeys, hier mal zu, dass das alles eine Linie ist, dass das irgendwie sauber ist. Ja. Natürlich betrifft das sämtliche auch Own-Kanäle, über die wir verfügen können.
Ja. So, jetzt kommen wir zurück zum Thema, was mir auch immer Spaß macht, wo könnten wir denn noch neue Kunden gewinnen? Und da hatte ich mir aufgeschrieben, dass ihr quasi, was war denn da, TikTok, YouTube, Shorts und so weiter nutzt ihr, aber auch so ein bisschen für Brandbuilding, also Individualität und solche Dinge. Was ist da euer Konzept, was ist der Ansatz?
Ja, unterschiedlich tatsächlich bei den beiden Plattformen, die du genannt hast. Bei TikTok waren wir mit einer der ersten Brands, davon profitieren wir noch immer. Zugegebenermaßen, das ist ja immer ein Social, ne? Wenn du mit zu den ersten Brands gehörst, dann ist es gut. Bei Insta waren wir ein bisschen später irgendwie dran, das merken wir tatsächlich auch in den Zahlen. TikTok sind wir, wie gesagt, sehr weit vorne. Wir nutzen das nicht nur, also TikTok Shop ist noch nicht enabled quasi für unsere Kategorie, ist aber auch nicht das Problem, aber ist natürlich eher irgendwie, wenn du das Device schon in der Hand hast, irgendwie ist eher irgendwie mit und lower fund normalerweise, als irgendwie das andere Plattformen sind. Ich gucke mir das immer sehr genau an, also um da ganz offen zu sein, und gucke mir auch immer sehr genau an, irgendwie welcher Kontaktpunkt welche Rolle haben kann in der Customer Journey, und gucke mir auch da die Kombination aus Wirksamkeit und Reichweite immer wieder an, ne? So, und aber ja, ich nutze das auch für Brandbuilding. Früher würde ich behaupten, mehr in Brandbuilding auch auf den Social-Kanälen gemacht, weil wir ehrlicherweise nur 3 Kampagnen im Jahr hatten oder 2,5. Weil wir nur Mobilfunk bespielt haben. Jetzt machen wir halt auch Kongstar zu Hause als Internetprodukt. Damit habe ich 6 Kampagnen im Jahr. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit für Brandbuilding, also Brandbuilding only. Nichtsdestotrotz muss jede Kampagne auch Brandbuilding sein. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass du bei allem, was du tust, dass das immer für die Marke arbeitet, weil das ist ein Puffer, den du da aufbaust, der halt die Preiselastizität total kontrolliert. Weil irgendwie, ich bin zwar im Preis-Leistungssegment unterwegs, aber ich bin hier nicht die Discounter-Brand. So.
Eben.
Und ich schaffe mir durch Brandbuilding, schaffe ich mir irgendwie einen Puffer, mit dem ich mich tatsächlich gegen jedes Wettbewerbsangebot da draußen abschotte, ne? Also das ist irgendwie meine eigene Arbeit, irgendwie heul nicht rum, irgendwie wenn ein ganz gutes Angebot da draußen gibt. Natürlich bin ich davon beeinflusst, aber ich kann mich sehr viel resilienter aufstellen mit einer guten Brand.
Absolut. Und wir hatten ja eine lange Zeit, wo Internet dominiert, eben immer dieses Performance im Vordergrund stand und Brandbuilding so ein bisschen vernachlässigt wird. Also
ja, beides, ne? Also ich bin weder irgendwie, also ich sag weder irgendwie.
Ja, du brauchst beides.
Noch irgendwie
ja, genau,
Social,
du brauchst beides.
Sorry, ich brauche immer ein Zusammenspiel. Aber nochmal, und ich habe, das Gute ist, ich habe die digitale Analyse bei mir im Team. Ich weiß sehr genau, welcher Kanal, wie gesagt, auf welchen Kontaktpunkt wirkt, irgendwie wann im Funnel. Und ich kann dir heute sagen, deswegen. Ich bin auch vertriebsverantwortlich. Mich interessieren die Zahlen von heute nicht. Ich gucke irgendwie augenintegral. Ich gucke mir die Entwicklung an. Ich weiß, wie die Perception ist. Ich kann dir sagen, in den Zahlen irgendwie von heute, wo wir in 2 oder 3 Wochen sind, weil ich weiß, wie unsere Kampagnen funktionieren und auf welchem Level ich gerade funktioniere. Und das ist immer wichtig für mich, sich darüber halt sehr resilient auszustellen, wenn mich andere an die Zahlen von heute sehr schlecht. Interessiert mich nicht. Ich weiß, wir laufen irgendwie hoch. Ich weiß irgendwie, wie irgendwie das jeweils ineinander greift. Wie wenn es einen Wettbewerbsmove geht, dann bin ich resilient aufgestellt, weil ich weiß, ich habe irgendwie eine gute Marke, die puffert irgendwie dagegen. Also ich bin da sehr entspannt.
Jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, wo die Bedeutung von Online ja jahrzehntelang immer gestiegen ist und jetzt so langsam auf so einem Peak ist und wir entdecken, es gibt da noch ein Real Life. In dem Real Life hast du gerade gesagt, mit TV seid ihr aktiv, aber ihr seid
Big
auch
Screen,
behandelt.
Ne? Nochmal, ja, Big Screen. Ne?
Ja,
also für mich ist immer irgendwie Small Screen, okay. Big Screen, das
ja,
ist für mich
genau
irgendwie
so
unterscheidend. Ja.
Und jetzt switche ich mal zu einem ganz anderen Kanal und das ist der klassische Handel. Das heißt also
ja,
Vertriebspartner. Und das
ja
ist ja eigentlich etwas,
herrlich,
wo die meisten Menschen auch regelmäßig hingehen.
Total.
Und dort sind. Was sind da deine Erfahrungen mit dem POS und mit Handel?
Du hast eine andere Kundschaft. Also ja, das ist einfach so. Ich rede da nicht mehr. Also bei uns ist es halt so, wir haben halt keine eigenen stationären Shops. Ne? Also ich rede immer mit Handelspartnern. Das sind meine KundInnen. So, und ich kann jedem dazu raten, nehmt die ernst. Also das ist eure Zielgruppe. Die wissen genau, was sie tun. Wenn ihr denen helft zu verkaufen, dann verkauft ihr auch an den Endkunden. Also guckt euch die Customer Journeys irgendwie, also einmal verstehen irgendwie, was der Kunde braucht, wenn er bei dir in den Laden kommt. Und das ist irgendwie nicht immer nur der Kunde irgendwie, der keine Ahnung von online hat, sondern ganz viele sind vorinformiert, kommen halt auch anders in den Laden, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist und sind dann schon auf einem anderen Level, auf einer anderen Stage irgendwie in ihrer Customer Journey. Das heißt, ihr könnt da irgendwie viel schneller verkaufen. Nehmt die Partner da mit auf die Reise. Also macht die fit, irgendwie für diesen anderen Informationsstand irgendwie dieser KundInnen, weil damit kriegt ihr irgendwie dann den KundInnen auch zusammen. Damit, und das ist unabhängig von jeder Provision, es kriegt ihr damit halt auch einen Partner gebunden, weil du musst auch jeden Partner davon überzeugen, der muss Bock darauf haben, deine Marke zu verkaufen.
Und was heißt das jetzt konkret? Also wie geht er da ganz konkret vor?
Wir haben eine neue Kategorie gelauncht, also für uns. Mhm. Wie gesagt, wir haben nur Mobilfunk bislang verkauft, jetzt verkaufen wir auch Internet zu Hause.
Mhm.
Wir merken, dass die Partner, mit denen wir bislang gesprochen haben, die Mobilfunk verkauft haben, die haben total große Probleme, Internet zu verkaufen, weil die sagen, es ist immer kompliziert, es ist immer lang.
Und wir reden jetzt über Partner wie Rewe beispielsweise.
Rewe jetzt nicht, aber lass uns mal über, keine Ahnung, EP oder so reden. Also irgendein Elektrofachhandel.
Okay.
So. Genau. Und die haben sagen, ja, irgendwie Mobilfunk habe ich immer top verkauft. Mit denen haben wir auch Kongstar super verkauft. Die sagen jetzt, nee, Internet mache ich nicht. Das ist mir viel zu kompliziert. Und da kriege ich irgendwie sowieso nichts über die Rampe. Irgendwie, das heißt, bis ich meine Provision da sehe, ist sowieso Weihnachten. Das heißt, denen helfen wir, in diese Kategorie zu kommen, um die darüber auch an die Marke zu binden.
Okay, gut. Aber jetzt trotzdem nochmal zurück zu der Rewe-Geschichte, weil zu EP gehe ich seltener, aber zu Rewe gehe ich regelmäßig.
Ja.
Was sind da eure Erfahrungen, also mit dem Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise, der ja ein wichtiger Touchpoint ist?
Total. Da ist es so, da kennt ihr alle diese Blisterwände, ne? Irgendwie gibt's irgendwie Giftcards, irgendwie Apple, Netflix, you name it, und dann gibt es halt die Mobilfunker, die dann da jeweils an den Haken hängen. Und da unterscheiden wir einmal zwischen Black Label und White Label, logischerweise. Wir sind beispielsweise auch Partner von, also wir sind die Marke hinter Ja Mobil, wir sind die Marke hinter Penny Mobil. So. Und die Markenbindung spielt auch da eine total große Rolle, weil die Menschen greifen ja nicht zu Ja-Mobil, weil sie wissen, dass da Kongstar dahinter ist, sondern die halten sich an das Ja-Versprechen. Also auch da ist irgendwie die Bedeutung irgendwie des White-Labels irgendwie größer als irgendwie die Marke, irgendwie die sich dahinter verbirgt. Also stelle ich natürlich mein Produkt- und Serviceangebot in den Vordergrund und versuche das dann mit irgendwie einem Ja-Mobil-Versprechen zusammen irgendwie nach vorne zu bringen.
Okay, das heißt, wir reden gar nicht darüber, dass ihr eure eigene Brand verkauft, sondern wenn Partner auch, im LEH, ja, dann eher, lass uns mal über den Punkt reden, wo ihr mit der eigenen Marke arbeitet. Genau, also wo ihr sozusagen den POS, genau, wo ihr den POS nutzt. Und was sind da deine Erfahrungen und wie weit, ich will auf eine ganz konkrete Sache hinaus, nämlich Retail Media beziehungsweise Digital Out of Home im weitesten Sinne. Das heißt, die Screens, die ich dort habe, hast du da schon mal rumexperimentiert mit?
Wir sind dabei, also das auch mit Rewe beispielsweise auszuprobieren, auch dann zu gucken. Rewe hat ja das Bonusangebot in der App jetzt gerade auch irgendwie neu gelauncht im letzten Jahr. Darüber tatsächlich dann auch uns also einen Vorteil irgendwie zu verschaffen. Also alles möglichst barrierefrei zu machen und in dem Umfeld, in dem sich der jeweilige Kunde befindet. Unter uns, das ist nichts anderes irgendwie als das, was ich digital auch mache. Ich gucke mir irgendwie den Kontext an, guck an irgendwie, wo sich der Kunde irgendwie bewegt und das ist das, was ich belege. Also ja, klar, mache ich Digital Out of Home, Retail Media. Auch da gibt es irgendwie ja kein übergreifendes irgendwie Buchungsnetz irgendwie, was ich buchen kann. Kommt bestimmt irgendwann. Dann ist es für uns irgendwie sehr klar halt irgendwie und sehr als kleine Company. Ich habe eine Person, die macht bei mir Media. Kann ich irgendwie nicht irgendwie in alle Märkte, also ne, muss ich irgendwie mir schon irgendwie grundsätzlich überlegen, aber ja, natürlich ist das eine wichtige Fläche und wird auch zukünftig, glaube genauso wie du auch, wird das wichtiger werden.
Dann kommen wir zum letzten Thema, Gaming. Gaming ist ja auch eine unheimliche Verweilzeit und eine unheimliche Reichweite und da seid ihr auch im Experimentieren. Was sind da die Dinge, die ihr macht?
Genau, also wir sind einmal verbunden, also wir sind sowieso als Marke verbunden mit dem FC St. Pauli. Ich glaube, wir sind, glaube ich, der langjährigste Hauptsponsor in der Bundesliga, irgendwie was das betrifft, also in der bislang zweiten und jetzt in der ersten Bundesliga. Also
gut, also Thema Sportsponsoring im weitesten Sinne.
Nee, Haltungssponsoring.
Okay, Haltungssponsoring. Ja, genau.
Ehrlicherweise, ja, genau. Wenn wir bei FC St. Pauli sportlich, aber ich will niemandem zu nahe treten, aber darum geht's nicht. Sondern
Haltungsmarketing ist das, okay.
Genau, nee, es ist ja tatsächlich irgendwie so, ne? Also St. Pauli, wenn du Martin Drust fragst, irgendwie vom St. Pauli, dann ist es immer wieder dieser Claim, ein anderer Fußball ist möglich. Also nicht der, nur durch Kohle getrieben ist, sondern der nach wie vor durch Spaß am Sport, irgendwie durch Zusammenhalt, durch Fairness, Partnerschaftlichkeit und so getrieben ist. Und genauso sehen wir das auch. Also wir haben die Verbindung und Partnerschaft, die Pauli mit seinen Fans hat, die haben wir zu unseren KundInnen. Also um das jetzt ein bisschen irgendwie so in Relation zu setzen. Das heißt, wir eint eine gemeinsame Haltung und über die Marke Pauli haben wir natürlich auch einen Bezug zum Gaming. Pauli hat auch Gaming-Mannschaften, über die wir auch sponsern. Und über die schaffen wir dann halt auch Zugang irgendwie zu gaming-affinen Zielgruppen. Waren jetzt beispielsweise 2 Jahre lang hintereinander sehr erfolgreich auf der Gamescom. Unter uns mit überraschendem Erfolg. Wir hätten damit niemals gerechnet. Wir gucken uns gerade an, wie wir das für dieses Jahr ausbauen. Mein Problem war bislang, dass wir natürlich ein Mobilfunkprodukt hatten. Gaming, merkst du selber, also hat nicht so viel miteinander zu tun. Jetzt haben wir ein Zuhause-Produkt. Haben das im letzten Jahr auch anlässlich der Gamescom nochmal nach vorne gebracht. Und das ist das, was wir jetzt irgendwie nutzen werden. Und das ist das, was wir jetzt im Zusammenhang mit Gaming auch noch weiter ausbauen werden.
Super. Gibt es sonst noch irgendwas, was du so im Hinterkopf hast an Kanälen, an Media, an Ideen, was du noch loswerden
möchtest?
Es gibt
ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt. Damit schaffen wir ganz gut irgendwie wieder den Kreis irgendwie zu dem, wo wir begonnen haben, aus Kunden oder aus der Reputation, für die Marke irgendwie, die dir die Kunden geben, da heraus zu wachsen. Ich glaube nochmal, dass das total unterschätzt ist, dass viele irgendwie immer nach irgendwie dem nächsten neuen Kunden irgendwie da draußen, also dem hinterherhecheln, dafür wahnsinnig viel Geld ausgeben. Aber was ist denn beispielsweise, wenn du die Net Promoter Score, ich nenne das immer NPS Gold, wenn du das irgendwie nimmst, du da gut bist, du ein gutes Produkt, guten Service hast und darüber irgendwie diese Kunden irgendwie dann auch irgendwie nutzt, um neue zu gewinnen, also Earned Media quasi, darin irgendwie zu wachsen und darüber zu wachsen, weil das nochmal dich viel resilienter macht. Du hast irgendwie Leute, die über dich sprechen, also sprechen wir ganz viel und ganz oft über Communities. Das ist ja deine Community. Warum soll ich eine Community irgendwie aufbauen, wenn irgendwie 7 Millionen Kundinnen da draußen rumrennen, die ständig über mich erzählen können und tatsächlich nur Gutes berichten, ne? Also auch spontan, so wie gestern Abend. Das irgendwie zu nutzen, darüber zu wachsen, dann geht's vielleicht ein bisschen langsamer, ne? Dann hast du nicht die Peaks irgendwie in deinen Sales-Zahlen, aber versprochen, das ist nachhaltiger. Und die Kunden sind wertiger. Das ist das, was wir wissen. Das ist das, was du vorhin auch nochmal sagtest, sind hinsichtlich Customer Lifetime Value. Da geht die Reise hin. Also insgesamt nachhaltiger zu werden und sich damit irgendwie eher dann auch irgendwie diese Verbindung irgendwie dann zunutze zu machen, irgendwie die du da klein, klein und sauber aufgebaut hast.
Anke, deine Worte sind wie Musik in meinen Ohren. Ich liebe das Thema Kundenbindung und ich halte das auch für ein ganz wichtiges. Danke für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne. Danke dir.
Das war's schon wieder mit dem Marketing-Briefing. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei dem Podcast der Marketingbörse. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.